Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Schriftstellerin, Literaturaktivistin und Erfinderin und Host von Vampire. Für unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr 2022 beehrt uns die wunderbare Münchner Schriftstellerin Sandra Hoffmann als Gästin. Sie bringt ihre große Heldin, die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker, mit und stellt sie uns und vor allem mir, die Mayröcker bis zu diesem Gespräch noch gar nicht gelesen hatte, mit einer unfassbaren Leidenschaft vor. Sie nimmt uns die Angst vor diesem monumentalen, hochpoetischen Werk, erzählt uns, wie Mayröcker schon viel früher als wir über Weiblichkeit und Autorinnenschaft nachgedacht hat, gibt uns Einblick, warum sie glaubt, dass sie selbst es ohne Mayröcker nie zur Schriftstellerin gebracht hätte und gibt uns den besten Rat, Mayröcker nämlich einfach zu folgen und spielerisch mit ihrem Werk umzugehen, anstatt uns einschüchtern zu lassen von diesem großen Zitatenschatz der Dichterin. Sandra selbst ist unter anderem die Autorin des absolut grandiosen Romans Paula, der 2017 zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehörte und das ich ganz unbedingt allen empfehle. Außerdem schreibt sie fürs Radio und für die Zeitung und unterrichtet kreatives Schreiben in München. Im kommenden Jahr, also 2023, wird ihr neuer Roman erscheinen, auf den ich mich schon wahnsinnig freue. Und apropos neues Jahr, ich wünsche euch allen jetzt eine wunderbare Weihnachtszeit mit allem, was ihr euch wünscht und was euch froh macht, hoffentlich viele Bücher unterm Baum und dann einen ganz guten Start ins neue Jahr. Ich danke all meinen grandiosen Gästinnen und natürlich auch euch, den Zuhörerinnen, für dieses großartige erste Vampire-Jahr, allen, die mir geschrieben haben, die uns bei Instagram folgen, die so schöne Rückmeldungen geben und die sich von unseren Gesprächen so inspiriert fühlen. Tausend, tausend Dank. Der Podcast war eine Corona-Schnaps-Idee und ich bin ganz gerührt und begeistert, wie viel aus dieser kleinen Idee in nur 12 Monaten entstanden ist. Ich freue mich, wenn ihr auch 2023 wieder dabei seid. Es wird tolle neue Gespräche geben, neue Bücher und neue Heldinnen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserem letzten Gespräch in diesem Jahr mit der wunderbaren Sandra Hoffmann. Sämtliche Infos zu allem, was in unserem Gespräch erwähnt wird, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt und auch auf unserem Instagram-Account vampire-podcast. Liebe Sandra, herzlich willkommen bei Vampire und vielen Dank, dass du heute hier dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin natürlich irgendwie auch ein bisschen aufgeregt und finde es aber sehr toll, dass wir jetzt über Friederike Mayröcker sprechen und weil die, glaube ich, also vielleicht würde es mich gar nicht als Schriftstellerin geben, denke ich manchmal, wenn es nicht Friederike Mayröcker gegeben hätte.
Es ist wahnsinnig schön, dass du das sagst. Es ist nämlich so, dass, aber wir haben ja im Vorhinein, als wir uns ausgetauscht haben darüber, über wen du gerne sprechen möchtest, habe ich ja schon meinen Respekt geäußert vor Friederike Mayröcker und ihrem Werk. Und ich habe ja Germanistik studiert, irgendwann vor 100 Jahren mal. Und tatsächlich habe ich trotz Germanistik und Komparatistikstudium und eigentlich einem Leben lang in der Literatur in der einen oder anderen Funktion unterwegs gewesen zu sein, inzwischen auch als Autorin, aber auch als Übersetzerin. Ich, genau wie du, unterrichte ich auch kreatives Schreiben hier und da. Und Friederike Mayröcker ist mir als Schriftstellerin zunächst mal gar nicht automatisch begegnet, also weder beispielsweise in der Schule, wo man ja manchmal Klassiker angetragen bekommt, noch eben im Germanistikstudium. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt nicht intuitiv gerade im Studium mich auf die Lyrik konzentriert habe. Als Lyrikerin ist sie ja, glaube ich, hauptsächlich auch bekannt. Aber und dann hast du mir ein paar Werke genannt und hast mir auch schon sofort so ein bisschen die Angst genommen, hast gesagt, Rasha, das ist ja hier kein Wettbewerb und es wird doch schön und so. Und es wird super schön. Und du hast mir ein paar Werke genannt und ich habe dann angefangen, mich reinzubegeben in sie, in das Werk. Habe die letzten Wochen viel gelesen, Bücher, das Internet. Ich habe viel bei YouTube und auch Hörstücke, die sie auch viel geschrieben hat, versucht zu hören. Ein Film, den du mir empfohlen hast, habe ich leider nicht finden können, ein Dokumentarfilm über sie.
Und je weiter ich so hineingetaucht bin, umso mehr wurde mir eigentlich klar, warum ich so großen Respekt habe davor,
Sag
mich
mal, warum?
an dieses, ja, es ist so, dass man das Gefühl hat, dass sie mit einem so großen Referenzapparat arbeitet und dem einen auf eine so große Selbstverständlichkeit auf den Seiten, in ihren Worten, in ihrem Denken anträgt. Also das reicht von literarischen Referenzen in den Klassikern, Philosophie natürlich ganz viel, bildende Kunst. Und dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich darf mich gar nicht diesem Werk annähern, solange ich nicht wenigstens einen Bruchteil dieses Referenzapparats halbwegs internalisiert habe. Und es ist so, dass ich mich dann auch so ein bisschen mit Kolleginnen, befreundeten Kolleginnen ausgetauscht habe, so ein bisschen gefragt, ich nehme mit Sandra Vampire auf über Friederike Mayröcker. Hast du einen Mayröcker-Bezug? Und fast ausschließlich war die Antwort so, oh, Hochachtung, nö. Und also wenige haben sofort automatisch gesagt, eigentlich niemand hat gesagt, so ja, kenne ich mich aus und so. Und ich glaube, und das finde ich ganz, also ich fand das ganz bezeichnend, weil je mehr ich auch gelesen habe, also ich bin unglaublich begeistert und angetan und berührt von vielem, was ich bis jetzt so gelesen habe. Und jetzt dachte ich mir, wir nehmen jetzt die Gelegenheit beim Schopf, weil bei dir war es ganz automatisch, dass du gesagt hast, ich möchte gerne über Mayröcker sprechen. Du hast auch schon gesagt, du möchtest gerne was vorlesen, weil du auch die Erfahrung gemacht hast, dass so wenige was von ihr kennen. Dachte ich so, vielleicht kannst du uns helfen, uns allen, die wir Novizen sind, Novizinnen, sie ein bisschen uns zugänglicher zu machen, dass wir nicht so Angst haben davor.
Ja, ich glaube, dass man mit Mayröcker spielerischer umgehen muss, weil ich denke, sie selber ist auch ganz spielerisch mit allem umgegangen. Und es gibt so eine ganz frühe Stelle, die in den magischen Blättern, glaube ich, eins, gibt so eine Stelle, da hat sie geschrieben, ein Schreibender, also da hat sie noch mit ganz normalen Kommas und ganz normale Sätze geschrieben, was sich ja immer bis zum Ende immer mehr aufhob. Also sie hat sich ja selber eigentlich zum Ende hin, ich würde jetzt es mal so nennen, sie hat sich, glaube ich, immer mehr dekonstruiert, ja. Aber also da hat sie noch in ganz normalen Sätzen geschrieben und da hat sie mal geschrieben, ein Schreibender. Sie hat, also das ist, glaube ich, 84 oder so, also nicht eine Schreibende. Da muss ich nachher auch noch dazu kommen. Unbedingt, wir müssen auch darüber sprechen. Also ich glaube, dass Mayröcker sehr früh schon über Geschlecht nachgedacht hat, also vor wir eigentlich angefangen haben in den letzten, weiß ich jetzt nicht, 5 Jahren irgendwie uns bewusster zu machen, dass es notwendig ist, uns auch als schreibende Frau zu sehen. Ja, hat sie, glaube ich, schon viel früher gemacht, aber jetzt bin ich mir selber mal wieder ins Wort gefallen, was ich öfters und gerne mache. Ich wollte eigentlich kurz diese Stelle vorlesen, wo man schon merkt, man muss vielleicht gar nicht so Angst haben. Ein Schreibender, der auch liest und lesen ist eine Bedingung für das Schreiben, wird in der Lektüre auf manches stoßen, das Bezüge zur eigenen Person, zur eigenen Arbeit herstellt. Und einer, der exzerpierend liest, wird auf Schritt und Tritt auf Textstellen treffen, die seine eigene Arbeit bestätigen, beleben, ausrichten, aber auch in Frage stellen und stören können. Und das ist, finde ich, irgendwie ein ganz toller Zugang, den sie da gibt zu ihrem eigenen Werk, das ja wirklich ein Werk voller Bezüge ist zu Hausheiligen, eben wie zum Beispiel Jacques Derrida oder Gertrude Stein oder André Breton oder so. Die, glaube ich, die liest sie, ja, und nimmt die, glaube ich, auf und während ihres eigenen Schreibens tauchen die immer wieder auf, wie Zitate, wie ein Hintergrund, auf dem sie selbst sich neu denkt oder neu erfindet. Und ich habe eigentlich früh aufgehört, immer zu denken, dass ich das alles kennen muss. Also diesen ganzen Zitatenschatz der Mayröcker, weil ich glaube, man steht sich ziemlich im Weg, wenn man sie liest und immerzu einfordert, dass man an der Stelle, wo sie Breton nennt, irgendwie dann anfängt, nochmal zu gucken, wer ist denn der eigentlich gewesen und so. Ich glaube, wenn wir ihr folgen und ihrem eigenen Text folgen, wo sie uns immer wieder zwar verweist auf ihre eigene Lesart, rückwärtsgewandt, kommen wir aber nicht weiter, wenn wir da stehen bleiben, sondern wir müssen ihr, glaube ich, vorwärtsgewandt folgen. Und das sagt sie an vielen Stellen, dass sie sagt, dass sie im Grunde in einem, ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, aber sie befindet sich in einem Netz aus irgendwie Freunden. Also die anderen Schriftsteller, die sie liest, sind sozusagen, das ist ihre Umgebung und in der schreibt sie. Aber sie, ich glaube, weder muss sie sich da abgrenzen, noch muss sie uns da was erklären.
Mir ist das tatsächlich, also das ist eine Sache, die ist mir ganz früh aufgefallen, beim Lesen, beim Eintauchen. Du hast mir vor allem ihre etwas späteren Werke, die ich jetzt hier neben mir liegen habe, genannt. Ich habe Und ich schüttelte einen Liebling hier liegen. Und als ich morgens und moosgrün Punkt ans Fenster trat und noch so ein paar andere, das Requiem für Ernst Jandl. Was mir aufgefallen ist, oder glaube ich, dass mir das aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, es gibt kaum eine Grenze, wenn überhaupt eine Grenze zwischen ihr selbst, ihrer Stimme, dem Text, der Sprache und dem Leben. Also man hat so das Gefühl, es ist alles eins. Und das macht es auch so, also es macht es einerseits wahnsinnig bereichernd, das zu lesen. Aber es macht auch, und das ist auch ja eigentlich gar nicht schlimm, im Gegenteil, dass man es fast so ein bisschen konsumieren muss wie so einen sehr guten Whisky oder wie eine sehr teure Schokolade. Also man kann immer nur so einen Absatz lesen und dann bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt. Also da muss ich dann vielleicht auch zugeben, dass ich einfach zu sehr an Prosa gewöhnt bin, die man eben vorne anfängt und also auch wenn man da dann über Sätze mal nachdenkt und so. Aber also die Dichterin hier ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Verdichterin. Kannst du dich denn eigentlich noch erinnern, weil ich ja gerade schon angedeutet habe, dass sie mir mit ihrem Werk eigentlich nie so in den Schoß gefallen ist, wann sie dir so das erste Mal begegnet ist und wie sie dich so abgeholt hat, weil du auch gerade angedeutet hast, dass es dich als Schriftstellerin ohne sie gar nicht gäbe?
Ja, sie ist mir, glaube ich, zum ersten Mal begegnet. Also wahrscheinlich ist mir Ernst Jandl, mit dem sie eben ihr Leben lang ein Paar war, bis er 2000, im Jahr 2000 gestorben ist und wo sie sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen neu erfunden hat. Oh, mein Mailprogramm schaltet sich ein, ich schalte mal kurz aus.
Das ist nicht schlimm.
Ich glaube, sie ist mir eigentlich das erste Mal als Name begegnet, weil ich mich irgendwie schon ganz früh, so Anfang 20, irgendwie angefangen habe, mit Ernst Jandl zu beschäftigen, weil mich irgendwie seine Texte interessierten, sein Umgang mit Sprache interessierte. Und da ist ihr Name gefallen und dann fing ich irgendwie an, auch ein bisschen was von ihr zu lesen. Und dann war das aber gar nicht so, war das schwierig, ja. Also ging mir das, glaube ich, eher wie dir. Wobei die frühen Sachen, also ich muss gleich nachher mal eins von den frühen, wo man sie auch hören kann, von
Bitte.
offline, kann man frühe Sachen sehr gut nochmal anhören, wie sie selber spricht. Muss ich nachher mal kurz eins einspielen. Aber sie hat sich mir überhaupt nicht geöffnet damals, ja, also gar nicht. Und ich habe ja wie du Literaturwissenschaft studiert und habe am Komparatistik-Lehrstuhl in Tübingen gearbeitet. Und da hat sich mein damaliger Professor Wertheimer angefangen, so mit Bild und Text zu beschäftigen. Eigentlich erstmal wegen Günter Grass, der eine Poetikdozentur hatte in Tübingen und eben zu Besuch kam. Und das war total mein Thema, weil ich wollte ja eigentlich bildende Künstlerin werden. Also ich bin eigentlich irgendwie durch Zufall Schriftstellerin wahrscheinlich geworden. Oh, ich weiß nicht. Naja, also jedenfalls war das total mein Thema, so Bild und Text. Und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, also mit Künstlern und Künstlerinnen, Autoren, Autorinnen, die irgendwie auf beiden Ebenen arbeiten. Und dann ist mir eingefallen, dass ich bei Mayröcker in irgend so einem Band mal Zeichnungen gesehen habe, die sie zu ihren Texten gemacht hat oder Texte zu Zeichnungen. Und ich habe das auch eine Zeit lang mal gemacht, als ich noch dachte, ich studiere Kunst. Und als die Sprache mir dann aber irgendwie in die Quere kam. Und dieser Zugang von Bildlichkeit hat mir plötzlich klar gemacht, wie sehr Mayröcker immer in Bildern auch schreibt, ja, oder wie die Wörter auch, wie bildlich die Wörter oft sind, die sie gestaltet, oder wie sie Texte aneinander, also auch die Texte sind ja eigentlich oft bildlich, ja, wie sie Klammern, Groß-, Kleinschreibung, Doppelpunkte, Kommas setzt, also dieses ganz formale Erscheinungsbild ist eigentlich auch oft schon ein Bild. Oder wie sie einen Fließtext macht und dann absetzt, dass es plötzlich so Poeme sind zwischendrin. Und so. Und das war eigentlich mein Zugang. Und da war ich habe ja spät studiert, weil ich zuerst eine Ausbildung gemacht habe. Also ich war wahrscheinlich so Ende 20, als Mayröcker mir begegnete. Und dann fing ich total an, mich zu beschäftigen mit diesen Bildern und Texten. Und wir haben sie dann eben auch damals in Tübingen zu einem Symposium zu Bild und Text eingeladen. Und da ist sie mir dann eben auch zum ersten Mal begegnet und ich war so ein bisschen schockverliebt. Also so eine Grande Dame, ja, irgendwie. Und die wenig spricht. Und glaube ich auch nicht so gerne spricht. Sie sagt, das hat es auch mal in einem Interview gesagt, sie spricht nicht so gerne, weil man da nicht so, genau formulieren kann, weil man nicht so viel Zeit dafür hat. Ja, ich verstehe das total gut. Also ich finde, das ist ja das Schöne am Schreiben, dass man alles immer umstellen kann. Und der große Unterschied ist ihre, wenn sie so spricht, wie zurückhaltend, wie vorsichtig sie gesprochen hat und wie sicher ihre Texte aber irgendwie da standen. Das fand ich sehr berührend und schön und sie als Erscheinung fand ich nun auch sehr groß und ab dann habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, mich mit ihr zu beschäftigen. Und du hast gesagt, du hast jetzt vor allem eben das späte Werk, ich habe dir irgendwie auch das Werk irgendwie gegeben, eigentlich ab nach Ernst Jandls Tod, weil ich finde, sie hat sich da nochmal total entwickelt, sie ist vollkommen frei geworden, also früher war sie sehr viel konventioneller, würde ich sagen, in ihrem Schreiben, das ist sie ja gar nicht mehr, also sie ist, ich glaube, unkonventioneller schreiben als in ihrem letzten Band, den ich dir auch gegeben habe, diesen Da ich morgens und moosgrün ans Fenster drehte, wo ja eigentlich immer die Texte alle so zeitlich geordnet sind, also immer, wo man sieht, aha, das verbindet sie mit diesem Tag, ob das dann an dem geschrieben wurde, weiß man nicht. Aber da merkst du, wie assoziativ und wie zweckfern sie eigentlich schreibt. Und dieses Zweckferne an ihrem Schreiben, das besticht mich, ja. Also weißt du, wir haben immer so diesen Roman im Blick, ja, und wollen immer irgendwo hin. Und auch wenn ich nie weiß, wie das Ende meiner Romane ist, ja, und es eigentlich auch nicht wissen will, also nicht nur eigentlich, sondern auch nicht wissen will. Ich habe trotzdem immer irgendwie so eine innere Spannung und so ein Gefühl, ich denke immer in so einem Gefühl von Rhythmus und so. Und dieses vollkommen Freie, das die Mayröcker immer und immer mehr verwirklicht hat, das finde ich, ja, das gibt mir viel. Also ich habe dann immer das Gefühl, so kann man also auch schreiben, so kann man auch leben. Und du hast gesagt, wenn ich so eine kleine, kurze Stelle, so einen Abschnitt lese von ihr, dann habe ich das Gefühl, ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich finde, das ist das Große. Ja, es ist so ein Reichtum in wenigen Sätzen, den man bei ihr liest, kriegt man so einen Reichtum an Leben, Ort und eben untrennbarem autobiografischen, gelesenen unanalytisch, aber aufgebauten Text.
Ja, es ist sehr schade, dass dich die Menschen, die jetzt zuhören, dich nicht sehen können, weil du strahlst geradezu, wenn du über sie sprichst und bewegst deine Hände und bist begeistert. Und das finde ich wundervoll. Das finde ich ganz schön. Es berührt mich unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier weiter einsetzen soll, weil es geht mir alles genauso. Es ist, und alles, was du sagst, ich habe mir viele, also es gibt ein paar späte Gespräche, Interviews mit ihr, die alle anlässlich zu diesen hohen Geburtstagen geführt wurden. Und eine Sache, die mich sehr beruhigt hat, war, es gab irgendwo in einem Interview hat Marcel Bayer über sie gesprochen, der offensichtlich sie auch gut kannte und sie eben auch sehr verehrt, und gesagt, dass er, als er die ersten Texte von ihr mal gelesen hat, haben die sich ihm auch gar nicht geöffnet. Und du hast genau das Gleiche auch gerade bestätigt. Und vielleicht ist es genau das. Also man darf sich, wenn man dann einmal so ein bisschen den Anfang schafft, nicht davon abschrecken lassen, dass man nicht sofort den Zugang bekommt. So ein bisschen wie, vielleicht ist es auch genau deswegen, weil es so intim ist, habe ich gerade überlegt, was du ja auch gerade sagtest. Es ist diese Texte gleichen so einem wahnsinnig intimen Raum, als würde ich eigentlich in ihr Leben eindringen und in sie, also in sie als Mensch. Und vielleicht ist das auch genau richtig, dass man nicht sofort in alle Türen und Fenster einsteigen darf und sie auseinandernehmen darf und sich eine Meinung bilden darf, womöglich, über was das jetzt ist und was es einem sagt und was es oder gar was es bedeutet, sondern dass es und ich überlege gerade, ob ich irgendein anderes Werk kenne, das so funktioniert. Also vor allem so ein großes, also so ein ganzes Lebenswerk, das man auch denkt, so eine Erscheinung wäre die heute noch möglich? Also jemand, der sich so dem Schreiben verschreibt und der Sprache, das ist ja schon fast, also ich weiß gar nicht, was für ein, also wie so ein, also ist wirklich, das ist wirklich eine Riesin. Also wir haben hier im Podcast schon über so einige Riesinnen gesprochen, haben auch immer wieder das Wort Riesinnen gesagt. Du hast zum Beispiel auch gerade John Didion auch genannt. Und aber das ist wirklich, also wie so ein Mount Everest eigentlich.
Ich glaube, das hat sie auch selber mal gesagt, dass sie ohne Schreiben nicht leben kann. Ja, also sie ist zu Hause in der Sprache und sie erzählt oder hat auch immer wieder erzählt, dass wenn sie morgens aufwacht, schreibt sie noch im Bett, weil sie diesen Zustand eben zwischen Wachwerden und dem Tag nutzen will. Und also sie hat ja wirklich jeden Morgen, glaube ich, 3-4 Stunden geschrieben und hat nebenher irgendwie Tee getrunken und ein Stück Semmel oder so gegessen. All dies erzählt sie auch, wenn sie danach gefragt wird. Und wenn man Fotos von ihr sieht, sieht man ja auch diesen Raum, in dem die so gelebt hat. Ja, also sie lebt eigentlich nur zwischen Büchern und Aufschrieben. Und es ist natürlich immer mehr geworden. In den späten Fotos hat man ja das Gefühl, da ist irgendwie schon die noch zarter gewordene Friederike Mayröcker mit ihrem schwarzen Schopf zwischen all diesen Büchern, Aufschrieben, Notizen, Zetteln. Und ich glaube, genau das spürt man, wenn man sie liest. Also wie der Moment, in dem sie schreibt, irgendwie immer umgeben ist von all dem, was sie eigentlich ihr Leben lang aufgenommen hat und was sich da noch gesammelt hat. Und wenn man sich das so vorstellt, finde ich, kann man sich das sehr gut vorstellen, dass es natürlich immer sich immer mehr häuft. Und wenn man die späten Texte liest, hat man ja auch das Gefühl, dieser assoziative Raum wird immer größer, ja, wird immer stärker, bekommt immer mehr Bedeutung auch, und sie überlässt sich dem ja auch mehr. Und anders als jetzt nochmal zum Beispiel die von mir sehr verehrte John Didion, die ich lese und sofort anfange, analytisch zu denken und auch sofort anfange, selbst über mich dann auch im Spiegel von John Didion nachzudenken. Ja, das passiert, finde ich, ohne dass ich mich dagegen wehren kann. Das passiert, wenn ich Mayröcker lese, nicht, sondern es ist ein bisschen so, als ob ich auf ein Kunstwerk, auf ein Bild von Cy Twombly oder sowas schaue, ja, also wo ich erstmal so gar nicht mich spiegeln kann. Und ich, bei Mayröcker kann ich mich seltenst spiegeln. Und vielleicht finde ich das auch deshalb so faszinierend, weil sie mir irgendwie als ein rein aus Sprache begegnet.
Ja, sie scheint. Nee, bitte.
Und klar gibt es so in zum Beispiel, ich schüttelte einen Liebling, wo sie eben den Tod von Ernst Jandl verarbeitet, also was ja auch ein großes Abschiedsbuch ist, gibt es natürlich Dinge, wo wir alle andocken können. Klar, weil wir Liebesabschiede und manche auch den Tod kennen und den Abschied, den ein Tod hinterlässt, kennen. Da können wir schon andocken, ja, aber was sie uns zumutet an Sprache und sprachlicher Eigenwilligkeit und diesem Spiel von dem, was wir kennen, also Wörtern, die uns bekannt sind, in Verbindung mit Zitaten, mit Brüchen aus Satzzeichen, aus unterbrochenen Sätzen. Das finde ich, nein, das hat noch nie jemand gemacht und ich weiß auch nicht, also ich habe auch überlegt, das Gleiche, was du überlegt hast, wen gibt es denn, der vielleicht so ein bisschen so arbeitet? Und dann ist mir eingefallen, wer vielleicht so ein bisschen auch so arbeitet, ist Ann Cotton.
Möglich, ja.
Vielleicht, also man müsste sie da vielleicht mal
fragen. Immer fragen, ja.
Ja. Und ich finde auch, dass, also ich finde auch, dass es bei Maren Kames so kleine Verbindungen gibt, aber das sind nun die einzigen, also vielleicht, also von den Frauen, vielleicht müsste man nochmal überlegen, wen gibt es da bei den Männern, aber da bin ich jetzt auch nicht so drin, weil tatsächlich mein Lyriklesen in den letzten Jahren sich vor allem irgendwie sehr stark den Frauen zugewandt hat, ja.
Es gibt jetzt so ein paar Wege, die ich jetzt einschlagen könnte. Also aber eigentlich nur ganz kurz, weil ich die Überlegung ganz schön finde, weil du gerade von John Didion auch sprachst. Und die verehre ich auch wirklich sehr. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich möchte gerne knixen vor ihren Büchern im Bücherregal. Und gerade weil du auch das letzte Mayröcker-Buch, ist es gar nicht das letzte, ich schüttelte einen Liebling, das Abschiedsbuch von Jandl. Und dann haben wir auf der anderen Seite, wir sind jetzt beide Komparatistinnen, haben wir das Jahr des magischen Denkens, was quasi das Abschiedsbuch von John Didion von ihrem Mann ist. Und ich würde behaupten, diese Bücher haben nichts miteinander gemeinsam. Außer 0,0. Also außer eben zu sagen, das sind Frauen, die verabschieden sich von den Männern ihres Lebens. So. Und jetzt ist mir gerade die Idee gekommen, ist es vielleicht, weil, und das Gefühl hatte ich, und du hast das eigentlich gerade bestätigt, als du gesagt hast, du kannst dich seltenst beim Mayröcker lesen spiegeln. Und das, was du über deine Didion-Lektüre gesagt hast, das geht mir ähnlich. Also ich schaffe auch da oft irgendwie, habe ich das Gefühl, ich sehe Teile von mir selbst oder von irgendwas von mir, was vielleicht in der Zukunft liegt oder so. Und dass Mayröcker womöglich beim Schreiben nie an ihre Leserinnen und Leser gedacht hat. Also, dass sie sich nicht hingesetzt hat und gesagt hat, ich schreibe für jemanden, für ein Publikum, für eine Leserinnenschaft. Und bei Didion, vielleicht auch, weil sie ja auch Journalistin war, natürlich hat sie immer auch diesen, noch als Junge, als Journalistin auch angefangen hat, natürlich richtest du dein Wort an jemanden und musst Texte auf eine Art bauen. Und ich glaube, dass sie auch natürlich als Journalistin auch und dieses analytische ihr Werk ja durchzieht. Dass das bei Mayröcker, dass man das Gefühl hat, so sie hat, eigentlich ist es ihr egal, wer da am anderen Ende sitzt.
Vielleicht ist es immer mehr so geworden. Also, weil, wenn man mal die, also ich finde, wir müssen unbedingt, wir reden jetzt immer wie, ich rede immer wieder davon, wir müssen unbedingt nachher mal kurz was anhören, ja. Also
Ja, bitte.
wenn man die frühen Sachen von ihr liest, sind die ja eigentlich viel zugänglicher, ja. Und möglicherweise ist es eine Entwicklung auch gewesen, dass also es stimmt auf jeden Fall, ja. Also, dass man denken könnte, das ist, war ihr egal, wer das wie versteht. Aber so ganz
Ja,
sicher bin ich
natürlich nicht,
da
ja.
auch nicht. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, liegt vielleicht tatsächlich darin, dass sie sich, glaube ich, schon als Dichterin verstanden hat und nicht als Journalistin und nicht als Prosa-Autorin. Sie hat mal, obwohl sie so, sie hat so in, das ist übrigens mein Lieblingsbuch von ihr, dieses Ich bin in der Anstalt, das habe ich dir, glaube ich, auch
Ja, liegt
genannt.
hier
Ich bin in
auch.
der Anstalt, Fußnoten zu einem nicht geschriebenen Werk. Das sind, ich glaube, 243 Fußnoten, also nein, 243 Selbstbekenntnisse, die sich einerseits auf Augustinus Bekenntnisse beziehen und andererseits dann irgendwie schon auf die späteren von Jacques Derrida, der sich eben aber auch wieder in seinen Bekenntnissen auf die Bekenntnisse von Augustinus bezogen hat. Wie sehr, dazu kenne ich jetzt weder Derrida noch Augustinus genau genug. Sie spielt natürlich wieder damit, ja, also wie sehr sie das für sich durchdacht hat, hat sie sicher, aber in welcher Form sie das für sich durchdacht hat, werden
Wissen
wir
wir
nie
nicht.
erfahren. Aber jedenfalls, das ist ihr Hallraum, ja, das ist der Echoraum eigentlich. Und da gibt es an einer Stelle, warte, muss mal schauen, da gibt es so tolle Sätze. Ah ja, zum Beispiel sagt sie an einer Stelle, ich sage ein Mirakel. Ich schreibe Prosa und habe doch den Rhythmus des Gedichteschreibens im Leib. Und ich glaube, dass sie ihr eigenes Geheimnis, von dem sie ja hier eigentlich spricht, auch immer versucht hat, für sich selber in ihrem Schreiben zu wahren. Ja, also sie hat nie, finde ich, so weit ausformuliert und durchdacht, dass es immer am Ende nur Prosa geblieben ist. Und es heißen ja auch Texte von ihr manchmal Proem,
Proem,
P-R-O-E,
ja.
Proem mit R. Also, und ich glaube, diese Sehnsucht danach, dass die Dichtung, also so eine Form, in der das Assoziative mehr Raum hat, ganz bewusst mehr Raum einnimmt, dass ihr das immer so von Bedeutung war, weil damit irgendwie so ein Geheimnis bewahrt werden konnte, also dass sie hier ein Mirakel nennt. Ich glaube, das war wichtig. Und das ist ja auch vielleicht die Schönheit, warum wir oder ich ihr dann immer so verfalle.
Du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass wir unbedingt was Frühes von ihr hören müssen und ich
Ja.
gebe dir total recht. Hast du was für uns?
Ja, warte mal. Also, wir können das jetzt funktionieren, schauen, ob das
Ach,
funktioniert.
das funktioniert bestimmt. Wir versuchen es
Ich
einfach.
habe bei Lyriklein eins ihrer zugänglichsten Gedichte mal gesucht und auch eins ist sicher eins der bekanntesten. Das ist, glaube ich, 1985, wenn ich mich nicht irre. Also,
Da war sie auch schon älter, ne? 85, da war sie
da
schon
war sie,
60.
sie ist 24 geboren. Ja, da war sie 60. Naja, aber ich glaube, sie hat auch natürlich ihre Hochphase, würde ich mal sagen, hat da erst begonnen. Sie hat mal gesagt, dass sie mit 70 wirklich erst sie geworden ist.
Das ist total spannend. Da würde ich gleich total gerne nochmal drüber sprechen, weil das ist eine These, über die wir hier intern schon mit einigen Kolleginnen auch schon gesprochen haben. Das finde ich super interessant. Aber lassen wir uns erst von Frau Mayröcker selber mal was erzählen.
Was brauchst du? Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein bedenkst du, wie kurz dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach. Zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
Ja.
Fast
hat man das hören?
Ja,
hat
man konnte es gut hören, ja, ja. Fast
super.
Wie eine Meditation, ne?
Ja, fast. Ja. Und wenn man jetzt mal, also ich nehme jetzt einfach mal ein Stücklein aus, da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete. Das ist 2019 erschienen und ist, ich weiß es nicht, also bestimmt liegen noch irgendwo Sachen, aus denen Suhrkamp noch ein Bändchen macht oder so, aber das ist, glaube ich, das Letzte von ihr, soweit ich weiß, das Letzte von ihr selbst. Redigierte und durchgearbeitete Bändchen. Und, also zum Beispiel. Ja. Mein verwischtes Gesicht, das grüne Pelzchen an den Hängen des Wienerwalds, Klammer auf, Rubens, das Pelzchen, Klammer zu, von Alleinsein trunken. Welch blutige Koloraturen mich überschütten, welch Unsäglichkeiten, gleich Höllenschlünde, ihr Haupt gegen mich wenden, sage ich, dieser Havelock des Durstgrünbein, Zitat, möchte dich sehen, Zitat Ende, so Durstgrünbein, Zitat, bin unsichtbar, Zitat Ende, sage ich, düsteres Gärtchen, Gässchen neben dem Fluss. Und das ist jetzt kein Ausnahmestücklein, sondern du hast es ja selbst zur Hand. So funktioniert dieser Text. Ja, und so, das ist der Unterschied zwischen ungefähr 1985. Es gibt auch noch ein paar spätere und es gibt auch Momente später, wo es noch so, wo man so einer klassischen Poem- und Prosaform folgen kann. Aber eigentlich hört sich alles aus den, würde ich sagen, aus ihren letzten 25 Jahren etwa so an. Und das ist sehr faszinierend, finde ich, weil man ist sofort, kommt sofort an in so einer Art Familie, ja, man kommt auch sofort an in diesen Dingen, die sie sieht, also Bildern und eben aber auch in der Natur, die immer wichtig ist und bei ihr und aber es ist, es verschließt sich, also es ist viel hermetischer, es ist, es verschließt sich einer Deutbarkeit und ja.
Ich habe auch wiederum in einem Interview mit ihrer Lektorin gehört, dass die Lektorin gesagt hat, auch also alles, was du auch beschrieben hast, dass Mayröcker immer geschrieben hat, die ganze Zeit. Und die Lektorin sagte, was sehr berührend ist, dass wenn ihr die Zettel ausgegangen sind oder das Papier, hat sie einfach auf der Tischdecke weitergeschrieben, weil sie nicht aufhören konnte. Und dieses Amortisieren in dieses Werk und in diese Sprache und in diese, also auch das, was du gerade über ihr Arbeitszimmer beschrieben hast, ich kenne diese Bilder auch, die ich gesehen habe, also es ist das Papier immer weiter eigentlich irgendwie so wie so Wände, die immer näher an den Menschen ranrücken und dass sie eigentlich sich Also sie wird zu diesem Papier und das Papier wird zu ihr. Also dieser Kreislauf zwischen ihr selbst, den Worten, ihrem Leben, ihrem Papier, das unglaublich wichtig war für sie. Und ich persönlich bin jemand, ich brauche wahnsinnig viel weiße Fläche um mich rum. Also auch mein Schreibtisch ist ganz leer. Und ich habe manchmal vielleicht irgendwie so 2, 3 Bilder vor mir gepinnt, wenn ich das brauche für irgendwas. Aber mich würde das wahnsinnig machen. Ich kriege Klaustrophobie, wenn ich die Bilder sehe. Und gleichzeitig finde ich es unfassbar faszinierend, was dann dadurch, also indem man sich halt so hingibt. Das muss, also ich will jetzt nicht schwurbelig klingen, aber das ist ja wie eine Gottesgabe, dass jemand so eigentlich nur als, im Englischen sagt man Vessel, ich weiß immer nicht, was das deutsche Wort dafür ist, so funktioniert für Sprache. Also es ist eigentlich, sie besteht nur daraus. Und es, alles, was du gerade gesagt hast, dass in den jüngeren Werken, die sind noch, in den früheren Werken sind sie noch zugänglicher und es wird aber immer hermetischer. Und in dem, in dem Buch, aus dem du gerade vorgelesen hast, da ich morgens und muss grün Punkt ans Fenster trete, hat man auch immer wieder so kleine handschriftliche Kritzeleien, die man auch sieht. Also dann ist hier manchmal, ich weiß nicht, ist es eine Hand, ist es eine Gabel, dann sind es auch manchmal Korrekturzeichen, die einfach so wie mit Kugelschreiber, aber man sieht eben auch schon, dass die Zeichnungen, dass das alles ganz zittrig ist, also ist die Hand schon eine sehr zittrige war und das in der Hand zu haben alleine und das so zu sehen und den Kontakt dazu aufzunehmen, ist unglaublich rührend, finde ich.
Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und eben auch das Interessante, dass auch da noch so Momente kommen, wo sie, also sie versucht ja immer ihre Poetik auch mitzuerzählen, ja, und immer wieder. Und auch da sind noch solche Stellen, da zum Beispiel schreiben bedeutet indes nur dasitzen und vollziehen. Flug eines Wintervogels, Klammer auf, im Fenster, rutschen mir die Notizen vom Hocker und so weiter. Ja, aber alleine dieses Schreiben bedeutet indes nur dasitzen und vollziehen. Erzählt ja ganz viel, ja. Also ja. Es ist eigentlich, du hast vorhin das schöne Wort Meditation benutzt, ja, also im Grunde geht es ja vielleicht genau um dieses, der Weg ist das Ziel, ja, also ich will nicht etwas erreichen, sondern das, was ich tue, also mich mit Sprache befassen und die Wörter benutzen und sie hinschreiben, ist eigentlich schon der Text, ja. Also
der Akt des Schreiben selbst.
Der Akt, ja, genau. Also es ist, glaube ich, eine komplett andere, ihre Wahrnehmung ist für ihr Schreiben ist eine komplett andere.
Ich habe ein Zitat von ihr gefunden, in dem sie sagt, und das auch das fand ich wahnsinnig berührend, wo sie, also ein spätes, ich glaube, da war sie schon 90, wo sie sagt, die Zeit ist mein Feind. Und ja. Also, ich kann gar nicht sagen, warum mich das so berührt. Ich finde, also gerade bei jemandem, der wirklich ganz offensichtlich so alles ausgenutzt hat und jede Minute gefüllt hat, damit Worte auf Papier zu bringen, zu sagen, die Zeit ist mein Feind, weil ich noch so viel zu tun habe eigentlich.
Hat sie ja bis zum Schluss,
genau.
Also noch in den letzten Interviews hat sie gesagt, es geht, also sie kann eigentlich nicht sterben. Ja. Das Schlimmste ist der Tod, ja, weil sie hat noch so viel zu tun.
Ja, eine Debütantin des Todes, hat sie gesagt, das fand ich auch wahnsinnig schön. Das, also ja. Auch eine, also sind wir ja alle. Also wir sterben alle nur einmal und das macht uns da zu Debütantinnen. Du wolltest, ich mache jetzt so einen kleinen.
Ich muss noch eine Sache zu ihrem Schreiben sagen, weil sie meine
bitte.
Ich wollte den Schwenk zu der Sache dann machen, zu den Frauen danach.
Genau, da wollte ich gerade hin, dass ich, weil du gesagt hast, genau.
Aber ich muss davor noch was zitieren.
Und bitte.
Zwar in einem Interview mit Tobias Haberl, da war sie, glaube ich, 87. Warte, ich schaue noch mal, wie alt sie war. Genau, das Interview heißt auch, ich bin erst Mitte 70 ein wirklicher Mensch geworden. Da ist es 87, genau. Und da sagt sie, unter anderem zu diesem Schreiben eben nochmal, worum es ihr geht. Ja, also sagt sie, wenn ich schreibe, kommt mir das, was ich beschreiben will, so nahe, als ob es mir gegenüber sitzt. Oft heule ich beim Schreiben, weil ich mich so gut in alles hineinversetzen kann. Menschen, Tiere, ganz egal, mit allem, was mir nahe ist, kann ich mich völlig identifizieren. Ich bin dann dieses Ding. Das ist so interessant, dass sie das sagt, weil das, finde ich, Erstaunliche ist ja, dass sich so ein atmosphärischer, emotionaler Raum durchaus immer öffnet, auch wenn man nicht versteht oft, was sie da eigentlich oder nicht erklären kann, ja, was sie eigentlich da gerade genau meint, ja, mit diesen sich immer wieder unterbrechenden Sätzen und all sowas, ja. Aber dass das, was sie hier benennt, irgendwie wie so eine zweite Ebene in ihren Texten mitläuft, wo man irgendwie so diese Zugewandtheit zur Welt, diese Zugewandtheit zu irgendeiner großen Dichtermenschenfamilie, dieses emotionale Aufgeladensein eigentlich doch immer spürt, auch wenn der Text das gar nicht vordergründig transportiert.
Aber ich finde, transportiert es doch eigentlich gerade doch. Und alles, was du gerade sagst und auch was du zitiert hast, macht es mir auf einmal viel leichter. Also meine ganzen sehr zerebralen Grenzen, die ich erfahren habe, während ich versucht habe, mich da rein zu lesen, ich fange dann auch immer sehr schnell an, an mir selbst zu zweifeln, weil ich dann denke, ich weiß irgendwas nicht, ich bin zu blöd dafür oder so. Frauen halt, ne, auch wiederum. Ich glaube kaum, dass ein Mann das jemals hätte, aber es ist ein anderes Thema. Aber das ist tatsächlich sich eigentlich, also als jetzt jemand wie ich, die mit einem sehr emotionalen und sehr intuitiven Zugang in die Welt reingeht, auch so eben das Meditative und wie gerne ich einfach nur durch so einen Herbsttag gehe. So. Und eigentlich schalte ich sehr gerne meinen Kopf aus und bin nur mit dem Herz und mit den Augen und mit den Sinnen unterwegs. Und vielleicht ist genau das Problem, dass man, oder das Problem von vielen Menschen, die sich nicht trauen an diese Mayröcker-Werke, dass wir als akademisch durchgeknetete Menschen eben glauben, wir müssten uns an diesem Referenzapparat entlanghangeln. Aber eigentlich ist es viel mehr wie Atmen und beim Meditieren irgendwie diese Zirkelatmungen und sich da drauf einzulassen auf den Text, ist glaube ich, vielleicht möchte sie das eigentlich von uns, dass wir uns nur einlassen, dass wir gar nicht viel nachdenken. Und das, was dann hinterher hängen bleibt, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass ich dann so einen ganzen Tag mit diesen Rhythmen und Worten und Bildern beschäftigt bin, das ist dann so die Zugabe und der Bonus. Aber die Leseerfahrung als solche ist vielleicht tatsächlich eigentlich eher was Meditatives. Also das fände ich jetzt schön, wenn ich das geknackt hätte. Aber wir wollten
Vielleicht können wir das auch so stehen lassen, ja. Ich finde, das ist durchaus ein Zugang, ja. Also vor allem irgendwie eben einer, der bedeutet, wir müssen nicht alles analytisch durchdringen.
Es wird uns ja einfach leider so beigebracht, sehr schnell. Ja. Das ist natürlich, also das ist ja so der Grund, warum vieles einfach auch keine Freude mehr macht, auch weil man irgendwie das so gelernt hat oder beigebracht bekommen hat. Aber du wolltest eigentlich gerne, das finde ich total spannend, nochmal drüber nachdenken, dass wir zusammen drüber nachdenken. Du sagtest, dass sie schon viel früher als wir, die wir jetzt hier im 21. Jahrhundert gerade mal vor ein paar Jahren damit angefangen haben, drüber nachzudenken, schreibend als Frau oder als schreibende Frau in der Welt zu sein. Was meinst du damit?
Ja, also mir ist nur einfach aufgefallen, dass es auch in diesen, ich bin in der Anstalt, Fußnoten zu einem nicht geschriebenen Werk, ist mir aufgefallen, dass es, und das ist erschienen, warte, ich sag das gleich, das ist 2010 erschienen, also vor 12 Jahren. Da war das für uns noch nicht so ein Thema, wie das im Moment ist. Und da gibt's Also das heißt, geschrieben hat sie da wahrscheinlich sicherlich schon ein paar Jahre dran. Und da gibt es zum Beispiel, warte, Seite 29. 29 gibt es diesen, da geht es irgendwie um die Mutter und auch, also sie kommt eigentlich von Jacques Derrida und sagt, ich habe Namenstag, schreibt Jacques Derrida, er himmelt die Mutter, wie ich die meine. Obwohl sie zugelassen hatte, dass er beschnitten werde, er himmelt seine unbeschnittenen Söhne und so weiter. Also sie umkreist dann auch das Sterben, die Religion, und dann kommt Genderbegriff. Es gibt keine Frauenliteratur. Das ist 2010 erschienen, dieses Buch. Ja, also das heißt, sie hat sich durchaus schon ganz schön früh angefangen, mit Wörtern auseinanderzusetzen, oder in ihrem Text waren die schon. Und das hat mich total überrascht. Da war ich irgendwie richtig geflasht, dass ich dachte, ach, interessant. Ich glaube, ich habe 2010 nicht über den Genderbegriff nachgedacht. Du?
Nee, ich glaube auch nicht. Nee, also.
Und dann gibt es an einer anderen Stelle, warte, gibt es nochmal, es gibt noch. Noch so ein paar Frauen. Sie sagt dann an einer anderen Stelle, sagt sie, es gibt keine spezifische weibliche Kunst und so weiter. Und in dem Interview mit Haberl, der sie fragt, im SZ-Magazin, sind sie traurig, dass sie keine Kinder haben. Da sagt sie was, was ich ganz toll finde. Natürlich wäre es schön, jetzt einen Sohn oder eine Tochter zu haben, aber ich bereue nichts, weil ich sonst mein Schreiben bereuen müsste. Und das tue ich nicht, weil ich ohne Schreiben nicht leben kann. Aber warten Sie, ich glaube, ich muss mich messen. Es ist jetzt soweit. Also sie misst dann ihren Blutdruck. Aber genau. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber bis zu dem Punkt, weil ich ohne Schreiben nicht leben kann. Ja, also, und diese Frage so klar zu beantworten und an dieser Frage irgendwie nicht das gute Leben als Frau aufzuhängen, habe ich Kinder, habe ich keine, sondern sich als schreibenden Menschen zu definieren. Also so, wie sie sich eben auch als Schriftstellerin definiert oder als Dichterin definiert, die sagt, es gibt keine spezifisch weibliche Kunst, ja, sondern es gibt die Kunst oder es gibt die Dichtung oder eben an dieser einen Stelle, die ich gerade vorhin vorgelesen habe, es gibt keine Frauenliteratur. Da stellt sie sich ja eigentlich in so einen Zusammenhang, den wir jetzt so für grasmodern halten. Ja.
Ja.
Und die Dame war aber damals irgendwie 87, ja, und hat über all diese Dinge am Ende ihres Lebens nachgedacht und über sich gesagt, ich bin irgendwie eben erst mit 70 oder 75 die geworden, die ich heute bin oder die ich sein will. Und mir als Frau nimmt es auch ganz schön viel Angst vor dem Älterwerden. Also sie ist für mich schon so auch so ein bisschen so ein Rollenmodell eigentlich. Mm. Ja, also, sich selbst auch noch zu denken, eben als die man ist, und die man ist, ist der schreibende Mensch. Und das ist die Welt, die geworden ist, die man ist. Das finde ich sehr schön.
Ich habe kürzlich, es gab ja nun sehr viele, in einem Interview von Annie Ernaux den schönen Satz gelesen, der mir auch viel Mut gemacht hat. Oder was heißt, ich habe gar nicht so eine Angst vom Altwerden, aber manchmal kriegt man das ja so von außen immer so angetragen, dass man jetzt so, oh, man hat die Hälfte oder mehr hinter sich. Und Annie Ernaux, die dann gesagt hat, eigentlich fand sie die Jahre von 47 bis 65 die schönsten. Und ich dachte, toll, da kommen die ja noch, das ist prima. Und jetzt gerade zuletzt habe ich hier mit meiner Kollegin Caro Staha über Edlard Nahn unter anderem gesprochen und sie hat mir auch ein Interview von Edlard Nahn weitergeleitet mit Ethel und ihrer Lebensgefährtin, die auch schon beide zu dem Zeitpunkt weit über 80 vielleicht waren, auch vielleicht schon Anfang 90. Und Caros Kommentar, die noch mal 10 Jahre jünger ist als ich, also Mitte 30, jetzt, sie sagt so, boah, wenn man sich das anschaut, dann freut man sich richtig aufs Altwerden. Und auch das, was du gerade sagst, also das, was Mayröcker also selber eben sagt, dass sie erst dann ab 75 diejenige geworden ist, die sie eigentlich ist, und auch was du vorhin ein bisschen früher in unserem Gespräch schon gesagt hast, dass du das Gefühl hast, und vielleicht ist es auch evident, dass sie eigentlich erst seit dem Tod von Ernst Jandl sich nochmal so freigeschrieben hat und freigedreht hat, dass es da so eine Befreiung gegeben hat in diesen letzten 20 Jahren. 2000 ist er gestorben, sie hat nochmal 20 Jahre, 21 Jahre gemacht. Und sie haben ja, die beiden, also Jandl und Mayröcker, nie zusammengelebt, auch nicht. Also das fand
ich, die haben in Fußentfernung gelebt, ja.
Das fand ich auch total faszinierend. Auch zu sagen, also das, und in einem Interview habe ich sie sagen hören, und das schließt an alles an, was du gerade sagst, dieser Begriff, dass sie sich da eigentlich dran gestört hat, als Frau in dieser Arbeit definiert zu werden, weil Jandl hat den Büchnerpreis bekommen und dann hat irgendein Freund, Bekannter gesagt, naja, aber es bleibt doch in der Familie mit den beiden, und sie hat das aber wahnsinnig gestört und verletzt, sagt sie dann auch, und sagt, und dann sagt sie, naja, ich habe ihn aber dann doch bekommen, und dann kichert sie so ein bisschen. Das fand ich ganz zauberhaft.
Ja, also, aber das finde ich ist auch das Große an ihr, ja, dass sie glaube ich, schon erlebt hat, also einerseits dieses wahnsinnige Unglück, als er gestorben ist, weil er war halt ihr Lebenspartner.
Ja.
Immer. Also unendlich viele Jahre lang, glaube ich, seit 1950 oder sowas, oder 50er Jahre Anfang. Und das einerseits und dieser unglaubliche Schmerz über den Abschied, und es gibt ja immer noch, er kommt ja in den Texten immer noch vor, sie spricht mit ihm. Also er ist immer noch das Gegenüber, oder in den späten Texten war er immer noch das Gegenüber oder ist er immer noch das Gegenüber. Aber dass sie, glaube ich, sich so ein Raum erschrieben hat, der nicht mehr im Spiegel von Jandl gesehen werden konnte, weil er einfach nicht mehr da ist. Das kann man ja irgendwie auch nicht bestimmen oder entscheiden. Ich glaube, das war ihre unglaubliche Schaffenskraft, die möglicherweise eine Lücke gefüllt hat, die da hinterlassen worden ist. Aber in der hat sie sich, finde ich, unglaublich entwickelt. Und ich verstehe schon, dass sie sagt, ich bin die geworden, die ich jetzt bin, erst seit eben Anfang 70. Und es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, muss man sagen, es ist eigentlich ab dem, sie sagt eigentlich, als er nicht mehr war oder als er.
Ja.
Und das hat sie so nicht gesagt, aber im Grunde kann man es so deuten. Ich bin erst mit Mitte 70 ein wirklicher Mensch geworden, ja. Und ihr wirkliches Menschsein definiert sie ja eigentlich über ihr Schreiben.
Ja.
Naja, sie sagt auch an anderer Stelle, dass sie da erst geschafft hat, Empathie zu entwickeln und so. Also sie hat, glaube ich, schon auch das Gefühl gehabt, dass sie sich da nochmal verändert hat. Und möglicherweise, aber das kennen wir ja wahrscheinlich alle, so durch Schmerz oder durch schmerzliche Einschnitte begreift man ja auch mehr. Aber ja, jetzt bin ich mir gerade selber ins Wort gefallen.
Das macht nichts. Das ist ja auch das schöne Meditative hier in unseren Gesprächen. Dass ich manchmal frage ich mich auch, weil meine erste Assoziation, als ich diese ganze in das Thema eingetaucht bin, dass sie eben mit Jandl, ich glaube auch seit Mitte der 50er Jahre eben, dass es ihr Lebensgefährte war und oder Lebenspartner oder Schreibgegenüber auch. Und das Erste, was mir natürlich eingefallen ist, vielleicht auch, weil es gerade so prominent auch überall in den Medien ist, ist natürlich hier Bachmann und Max Frisch. Und da haben wir ja, also über Jandl und Mayröcker weiß ich sehr viel weniger als über Frisch und Bachmann. Und da auch selbst da weiß ich nicht viel. Nur da haben wir ja als feministische Literaturinteressierte immer das Gefühl, dass Bachmann da so schlecht wegkommt in der Exegese dieser Beziehung und dass da jemand sein Genie auf dem Rücken der eigentlich viel größeren Dichter ausgelebt hat und oder sein vermeintliches Genie. Und so, aber wir stecken nicht drin und wir kannten die beiden nicht, sondern es ist so eine Lesart. Also es gab diese romantische Lesart, diese große Dichterliebe, die wahrscheinlich männlich erzählt wurde. Und es gibt jetzt so seit einer Weile eben die von uns wahrscheinlich eher geprägte feministische Lesart. So, der Typ hat sie halt untergebuttert und hat sie daran gehindert, irgendwie wirklich aufzublühen. Was ja im Grunde jetzt, also das, was wir jetzt über Mayröcker gesagt haben, also ich weiß nicht, inwiefern sie sich von Jandl behindert gefühlt hat. Und das ist mit Sicherheit auch ganz schwer zu sagen, weil es bestimmt eine sehr symbiotische Geschichte ist. Also es ist ein Nehmen und ein Geben und kriegt was voneinander und man bringt was in die Welt. Aber wenn sie sagt, sie ist, was du gerade sagst, ne, seit 75 eigentlich erst ein Mensch geworden, eben seitdem er nicht mehr war. Jetzt habe ich selber auch gerade ein bisschen den Faden verloren. Nur dieses Nachdenken über diese romantisierten Dichterbeziehungen, glaube ich, das war es, wo ich so gerade gedacht habe, müssen wir das eigentlich mal auflösen, dass wir diese Frauen, können wir sie jenseits von diesen, weil diese Musengeschichten, die gehen mir ja immer auf den Keks, ne? Also immer, wenn immer so gesagt wird, so, die Muse XY irgendwie von Yeats oder wie sie alle heißen und müssen wir die Männer jetzt umgekehrt auch in diese Rolle setzen für Mayröcker, für Bachmann? Oder müssen wir es einfach komplett auflösen und sie versuchen, losgelöst zu lesen?
Ich wäre eh dafür, dass wir versuchen, sie losgelöst zu lesen. Ja?
Ja.
Aber natürlich werden ja solche Paare immer in Zusammenhang gestellt und beziehen sich ja natürlich auch in ihren Texten aufeinander. Mhm. Also wir können sie gar nicht losgelöst lesen. Ich finde es ganz interessant. Ich habe jetzt ein paar Besprechungen auch gelesen von Bachmann Frisch und ich habe mir das Buch auch bestellt. Ich werde es heute noch abholen. Mhm. Und ich bin sehr gespannt darauf es zu lesen, weil es gibt ja mehrere Rezensionen, die eigentlich sagen, dass wenn man das jetzt liest, die Briefe liest, man nochmal anders auch auf Bachmann schauen muss, die gar nicht, die sich da schon auch immer sehr als Opfer stilisiert hat, aber ja anscheinend sein Buch sogar noch redigiert hat, wo sie später dann sagte, er benutzt mich da oder so. Also jedenfalls wurde das in den Rezensionen nahegelegt oder ein paar. Und ich finde das sehr interessant und ich finde das da nochmal, glaube ich, eine andere Geschichte, weil das halt so öffentlich ausgehandelt wurde, diese schwierige Beziehung zwischen Bachmann und Frisch und ja auch mit einem Tod endete und so. Und ich glaube, dass Mayröcker und Jandl eine sehr viel möglicherweise eine sehr viel bewusstere Alltagsbeziehung gelebt haben und Alltags- und Arbeitsbeziehungen, also im Sinne der Lebensgemeinschaft, Liebesgemeinschaft und eben aber auch Freundschaft. Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Große. Wenn man es schafft, dann sind die Abgründe vielleicht auch nicht so
groß.
Heftig, ja. Aber trotzdem, ich meine, er war der viel bekanntere Dichter. Ja, also über ihn wurde gesprochen, er war hauptsächlich eingeladen und Mayröcker war immer die Frau von Ernst Jandl oder die Partnerin von Ernst Jandl. Und schon alleine das ist ja irgendwie unerhört. Ja, also sie ist, und vielleicht hat sich das verändert, dass sie als sie verarbeiten konnte oder darüber hinweggekommen ist, dass er nicht mehr da ist, dass sie auch ihre Entwicklung nicht mehr an einem anderen Menschen oder an ihrem Partner messen musste. Und die Frage ist ja auch immer, was gibt es an Konkurrenz zwischen Paaren und sowas alles, was wir jetzt natürlich nicht wissen, aber
es kommt einem so ein bisschen vor, als hätte sie diese Fragen vielleicht gar nicht so interessiert. Ich weiß es aber auch nicht. Also das so. Aber ich würde noch mal ganz kurz. Du hast gesagt, du wärst nicht die geworden als Schriftstellerin, die du bist, ohne sie. Kannst du das in zwei Sätzen oder? Ich meine, das ist natürlich immer so eine Sache. Kann ich das eigentlich sagen? Aber was gibt sie dir als Schreibende, wenn du dich jeden Tag an deinen Schreibtisch setzt?
Freiheit.
Schön.
Und ich glaube, sie erinnert mich daran, dass der Text doch auch immer ein Innenleben hat. Und wenn ich mich dem immer wieder überlasse, entstehen oft die allerstärksten Momente oder Szenen auch in einem größeren Projekt, also auch in einem Roman, heißt, wenn ich nicht mehr kontrolliere. Also Mayröcke ist für mich wirklich mein großes Vorbild für Kontrolle loslassen und mich irgendwie auch dem Schreiben überlassen, um dann in einem zweiten Weg irgendwie nochmal zu gucken, was ist dann daraus geworden. Und das funktioniert natürlich nicht für einen ganzen Roman, aber das funktioniert tageweise sehr gut. Und ich glaube, den Mut zeigt sie uns vor, ja.
Das finde ich eine wahnsinnig schöne Schlussbemerkung eigentlich, weil Freiheit ist ja auch was man sich als Schreibende, gerade wenn man auch so ein bisschen kontrollaffin ist, ja immer wünscht. Und das ist vielleicht, sollten wir deswegen alle mehr Mayröcke lesen, um uns mehr Freiheit zu erlauben. Liebe Sandra.
Es lohnt sich eh, Mayröcke zu lesen.
Ja, auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir das total gut geschafft. Vielmehr ja du mit deiner Leidenschaft und deiner Begeisterung hier. Weil ehrlich gesagt, glaube ich, werden jetzt alle in die Buchläden rennen oder in die Büchereien, so wie ich das auch gemacht habe. Ich bin in der Zentralbibliothek gewesen und sich mit Frau Mayröcke auseinandersetzen. Liebe Sandra, vielen, vielen, vielen Dank, dass du das hier mit uns gemacht hast. Ich freue mich so und sag ganz lieb Dankeschön und hab mich sehr gefreut.
Ich bedanke mich. Es hat großen Spaß gemacht und es hat auch großen Spaß gemacht, einfach nochmal über sie nachzudenken. Ja.
Das war die letzte Ausgabe von Vampire für 2022 mit der Münchner Schriftstellerin Sandra Hoffmann, die über die große, die grandiose, die monumentale österreichische Dichterin Friederike Mayröcke spricht und schwärmt. Ich will mich nochmal bei euch allen bedanken für dieses tolle erste Vampire-Jahr, eure Nachrichten, eure Begeisterung und eure Unterstützung. Und ich freue mich schon wahnsinnig darüber, wie es 2023 mit dem Podcast weitergehen wird. Euch allen wünsche ich ganz frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, alles, was ihr euch wünscht und Gesundheit, Frieden und Poesie. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Schriftstellerin, Literaturaktivistin und Host von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.